Figaro am Vormittag.
Und dazu begrüßt Sie Alexander Mayer am Mikrofon. Herzlich willkommen.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliché when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years the wind song goes along. I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh, the wind song goes along.
MDR Figaro trifft. Steckbrief. Name?
Andreas Vogt.
Geburtstag?
25.08.1953.
Geburtsort?
Lutherstadt Eisleben.
Profession?
Regisseur für Dokumentarfilme.
Welches Buch steht oben links im Bücherregal?
Der Trafikant steht da jetzt gerade. Der steht, glaube ich, nicht links, aber der steht da gerade. Dann habe ich gerade von Monika Maron was gelesen. Ja, das sind die Bücher, die da gerade stehen.
Haustiere?
Keine eigenen, aber Blick auf Schafe.
Wie sieht es auf Ihrem Schreibtisch aus?
Ich sag Ihnen, bis vor 14 Tagen war das Kraut und Rüben und es war ein solcher Genuss in so einem nächtlichen Anfall von Befreiung, all das Zeug, was da rumlag und sich angesammelt hat über 2 Jahre und was ich nicht mehr brauche oder wo ich das Gefühl habe, ich brauche es jetzt nicht mehr, weil der Film fertig ist, einfach weggeschmissen habe.
Was darf im Kühlschrank niemals fehlen?
Hummus und roter Wein. Im Sommer weißer.
Wann klingelt früh der Wecker?
Ich wach meist alleine auf, so gegen 7, 7:30.
Herzlich willkommen, Andreas Vogt.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Sehr gern. Ihr neuer Dokumentarfilm heißt Alles andere zeigt die Zeit und ist am Montag der Eröffnungsfilm des 58. Doc Leipzig Festivals, des ersten übrigens mit der neuen Festivalleiterin Lena Passanen. Was bedeutet Ihnen das, also da Sie ja mit Leipzig und diesem Festival ganz besonders verbunden sind? dass Sie das eröffnen jetzt?
Na, das ist natürlich für jemanden, der einen Film gemacht hat, wie ich, oder ich muss sagen, wie wir, da gehören ja noch ein paar andere dazu, der Kameramann Sebastian Richter, die Cutterin Katrin Dietzel und mein Produzent und Kollege Klaus Schmutzer. Also das ist natürlich ein schönes Gefühl, weil das ist eine Bestätigung so eines langen Arbeitsprozesses, dass da was Ansehenswertes und Interessantes und Spannendes und herausgekommen ist. Das ist das gute Gefühl dabei.
Leipzig ist die Stadt vermutlich und die Region, in der Sie am häufigsten gearbeitet, gedreht haben.
Das weiß ich gar nicht, da habe ich noch nie nachgedacht.
Ja,
habe viele Filme da gemacht. Das ist ja mehr ein Zufall gewesen, wie ich da hingekommen bin. Interessiert Sie der Zufall?
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich.
Der Zufall, also ich bin ja nicht so weit weg von hier geboren worden, in Eisleben und aufgewachsen in Dessau. Und als ich dann an der Filmhochschule war, hatte ich einen Kumpel, das ist ein Leipziger Maler, Albrecht Gese, in dessen Atelier hingen wahnsinnig tolle Porträts. Ein toller Porträtmaler, der malt immer Köppe. Und in dessen Atelier habe ich das Bild eines alten Mannes gesehen. Das hat mich sehr fasziniert. Also dieses Bild, dieses Porträt hat mich fasziniert. Dann habe ich gesagt, Gese, wer ist denn das? Und sagt er, du willst ihn kennenlernen.
Das war Alfred, genau.
Und dann sind wir da hingezogen und alle beide. Und ich traf einen alten Mann, der schon sehr krank war und in so einem riesigen Haufen von Büchern saß, las Nietzsche, Heidegger, Rosa Luxemburg, Karl Marx. Sehr gebildeter, einfacher Arbeiter, ein ganzes Leben.
Und der Mitte der 80er Jahre.
Das war Mitte der 80er, 1985. Und der so im 20. Jahrhundert all das erlebt hat, was man so in diesem Jahrhundert, was ja auch ein, wie wir wissen, sehr gewalttätiges Jahrhundert war, alles erlebt hat in Deutschland. Und der hat mich total fasziniert und gesagt, kann ich zu Ihnen kommen und die erzählen mir aus ihrem Leben. Und damals war das ja, wir wissen das noch, die analoge Zeit, niemand hatte Video. Und dann bin ich mit meinem Kassettenrekorder da hingezogen und dann hat er mir in 2 Tagen so etwa 12 Stunden Thomann-Protokolle gemacht. Und ich hatte meinen Fotoapparat mit, habe ein paar Fotos gemacht und es war toll, hat mich sehr beeindruckt. Und zwar ein Recherchematerial, so war es gedacht, für meinen Abschlussfilm an der Filmhochschule. Und dann ist Alfred eine Woche später gestorben. Und dann hat man sowas in der Hand, so das Letzte, was einem jemand noch mitteilen wollte. Also das war natürlich erstens sowieso was Wichtiges, dann war es für mich oder für uns auch ein sehr berührender Moment. Und dann haben wir angefangen, dann so eine sehr subjektive Rekonstruktion des deutschen Lebens zu machen. Und das ist dann mein Abschlussfilm an der Filmhochschule gewesen mit dem gleichen Kameramann, der die ganze Leipzig-Reihe fotografiert hat, mit Sebastian Richter.
In mittlerweile 30 Jahren eine Art schicksalhafte Begegnung, die dann auch sozusagen ein schicksalhaftes Lebensthema für Sie werden sollte.
Das ist schicksalhaft schon irgendwie. Ja, klar, das war nicht geplant, aber das war ein Anfang und daraus haben sich andere Momente ergeben, wie natürlich doch zufällig, weil ja auch nicht geplant und nicht planbar, dann während der Leipziger Montagsdemonstration dann im Oktober 1989.
Oktober sind Sie hingegangen und haben die ganze Wendezeit, wenn man so will, dokumentiert. Und mit diesem Film sind Sie dann auch ein paar Wochen später gleich auf das Leipziger Doc-Film-Festival des Jahrgangs 89 noch gegangen.
Genau, das war 89, also war damals noch bei der MDFA-Studie für Dokumentarfilm. Wir hatten durchgesetzt, dass wir da drehen während dieser Demonstration. Wir wollten einfach Material sammeln. Da war noch gar nicht die Frage, wir machen einen Film drin. Wir waren ja ein Teil dieses gesellschaftlichen Protestprozesses auch. Also ich meine, wir als Einzelne, als Team, alter Kameramann, ich, und wir wollten uns da natürlich einmischen, festhalten, dokumentieren, worum es da eigentlich geht aus der Sicht von unten, aus der Sicht der Demonstranten. Das haben wir dann auch gemacht, aber in der Nacht, als die Mauer fiel, also vom 8. auf den 9. November, da haben wir ganz schnell aufgehört zu drehen und haben angefangen zu schneiden, weil wir jetzt wussten, jetzt wird die Welt anders, also gar nicht mehr weiter drehen, jetzt sofort schneiden, und haben innerhalb von 14 Tagen dann damals diesen Film geschnitten. Und das war dann der Eröffnungsfilm der Leipziger Dokumentarfilmwoche 89, also auch ein Eröffnungsfilm damals.
So sind dann insgesamt erstmal 5 Leipzig-Filme draus geworden, von 1986 bis 1997. Sie erzählen Geschichten, sie erzählen Einzelschicksale von Menschen, die sozusagen einfach in dieses historische Getriebe kommen und fragen, was Jahre später dann mit ihnen ist, was rausgekommen ist. Dann haben sie diese Reihe, aber ja im Grunde 1997 erstmal abgeschlossen. Dann waren scheinbar die Geschichten erstmal auserzählt. Wie war das?
Also Das ist, ich glaube, das hat ja was mit diesem Leben, was wir alle geführt haben, mit dieser Zeit zu tun. Nach diesen großen Ausschlägen nach oben und nach unten in der Wende- und Nachwendezeit, war ja so Mitte der 90er Jahre erstmal so irgendwie so eine Ebene erreicht. Alle hatten sich irgendwie, waren irgendwo angekommen, hatten sich unter diesen neuen gesellschaftlichen, neuen ökonomischen Verhältnissen irgendwie versucht zu setteln, waren irgendwo gesettelt und diese Ebene war erstmal ziemlich glatt. Ne? Und man hatte so das Gefühl, wenn man naiv auf den Weltenlauf guckt, jetzt ist die ewige Glückseligkeit erreicht. Dass es nicht so bleiben würde, war auch klar. Aber fürs Dokumentarfilm machen braucht man natürlich wie für alle Arten von Widerspiegelung eigentlich einen guten Konflikt. Und wir haben damals gesagt, auf diese Frage, auch geht das noch weiter in Leipzig, habe ich gesagt, ach, da muss man einfach mal gucken, bis diese Ebene wieder irgendwelche Risse kriegt, ne? Und dann wird's wieder spannend zu erzählen. Das hängt natürlich dann auch davon ab, in welche Situationen kommen die Menschen, die vor der Kamera agieren. Also von denen, das sind ja deren Geschichten, von denen bin ich ja in Anführungsstrichen abhängig. Also was geschieht mit denen? Und da ist jetzt einfach wieder so eine Zeit, wo man, glaube ich, viel erzählen kann.
Aber wie kam das dann konkret, dass Sie nach einer Pause von ja fast 20 Jahren im Grunde an ein paar alte Bekannte oder die Kontakte wieder aufgenommen haben, um zu sagen, nach fast 20 Jahren erzähle ich die Geschichte noch einmal weiter bis eben ins Heute, in dieses 25. Jahr der Wiedervereinigung?
Also zum einen hat es was mit dem Protagonisten und dem Kontakt, sage ich, zu den Protagonisten zu tun. Das sind ja Menschen, die, also das sind jetzt keine Menschen, mit denen ich jede Woche ein Glas Wein trinke oder die ich immer zu sehe. Aber wir haben über die ganzen Jahre, also mit einigen von denen, unseren Kontakt nie verloren. Ne? Wir haben uns mal gesehen, gesprochen am Telefon. Was machst du? Wie geht's dir? Das konnte ich auch immer so ein bisschen verfolgen. Und dann kommt hinzu, also so ein Kinofilmprojekt, das ist ja ein Kinodokumentarfilm, so anzuschieben und zu finanzieren, das ist ein schrecklich langer Weg. Also wir haben die ersten Überlegungen dazu, gehen wirklich in das Jahr 2010, also vor 5 Jahren, und zu gucken, wo kriegt man diesen Film finanziert, wo kriegt man ihn unter, sind die Partner dafür, und dann hat das natürlich auch immer was mit Anlässen zu tun. Klar, das ist nicht von der Hand zu weisen. 25 Jahre Mauerfall und 25 Jahre deutsche Einheit, das ist so ein bisschen wie, was ist das, silberne Hochzeit, ne?
Irgendwie genau.
Wie silberne Hochzeit. Und da trifft man sich und dann sitzen alle bei Kaffee und Kuchen und dann schlägt Onkel Otto und Tante Frieda machen das Fotoalbum auf und sagen, ach guck mal, und der ist schon gestorben und der hat den geheiratet. Und
Opa, weißt du noch, Opa und, erzählt vom Krieg.
Opa erzählt vom Krieg, aber nicht nur vom Krieg. Da ist ja noch Oma, die erzählt dann zum Beispiel, wie sie das alles gemanagt hat, als Opa im Krieg war. Also das sind ja die spannenden Sachen. Also das ist so, ist natürlich dann auch dieser Anlass, ne? Und der hat uns dann auch geholfen, denke ich, diesen Film dann, also auf den Weg zu bringen, also auch materiell, also ökonomisch.
Alles andere zeigt die Zeit, ist der Titel des Eröffnungsfilms von Doc Leipzig am Montag, und darüber reden wir gleich weiter. Ja, diese Musik hat uns der Dokumentarfilmregisseur Andreas Vogt zumindest virtuell mitgebracht. Das war Johann Sebastian Bach, der Ihnen freundlicherweise die Musik zu Ihrem neuen Dokumentarfilm geschrieben hat.
Ich habe ihn leider nicht fragen können, aber das ist mit dem Bach, das ist ja so, immer so eine Überlegung, was kriegt so ein Film für eine Musik auf dem Dokumentarfilm. Ne? Es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Es gibt die szenische Musik, also die auch in meinem neuen Film natürlich vorkommt, also wo es Situationen gibt, wo Protagonisten eben in Szenen sich befinden, wo Musik stattfindet, also auf einem Konzert oder weiß ich nicht was. Und dann eben die Überlegung, tut man noch eine andere Musik hinzu und welche Funktion hat diese Musik. Und wir hatten dann so das Gefühl, also am Anfang, weil der Film hat so einen Prolog, der ist so, weiß nicht, 2 Minuten lang vielleicht, es braucht dann eine Musik und was könnte das sein? Ne? Und dann haben mein Kameramann Sebastian Richter, der nicht so weit weg von mir wohnt, aber auch so auf dem Land und so in so nächtlichen Stunden, dann schrieb er mir eine Mail und schob mir auf einmal so ein paar Bach-Kantaten rüber übers Netz und sagte, hör doch mal rein, was könnte sich daraus irgendwas ergeben. Und das haben wir, so ist es eigentlich durch diese nächtliche Begegnung also entstanden, weil ich dachte, wow, was für eine tolle Musik, also das ist eine tolle Musik, dass der eine tolle Musik macht, sowieso steht sowieso außer Frage, aber passt die sozusagen zu unserem Film, zu unseren Bildern? Und dann setzt man sich hin, das habe ich dann oft gehört, dann irgendwie so, wenn es dunkel war abends und so, und dann bin ich an den Schneidetisch und habe mit Katrin, haben wir dann die Musik angelegt und dann ein bisschen rumprobiert, bis wir die Sizilianer da gefunden haben, und das hat dann wunderbar gepasst. Und es gibt dann auch so ein Rahmen, so ein Bogen, da taucht am Schluss die Bachmusik, also eine andere Kantate nochmal auf.
Über den Bogen möchte ich gerne ein bisschen sprechen. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie erzählen als Dokumentarfilmer am liebsten Geschichten von Menschen mit einem, ja vorzugsweise auch sehr langem Atem und zu zeigen, wie die sich entwickeln im Laufe des Lebens durch die Zeitläufte sozusagen, und wir begegnen in diesem, oder man kann wieder begegnen in ihrem neuen Film Menschen, die sie schon eben um 1990 herum begleitet haben. Können Sie uns einen ihrer Protagonisten vielleicht kurz vorstellen?
Ja klar, also es sind ja drei eigentlich, und die habe ich alle 1990 zufällig, muss man sagen, getroffen. Also die Isabelle zum Beispiel damals in einem besetzten Haus in der Stöckertstraße in Konnewitz draußen in Leipzig. Und auch der Sven war damals im Umfeld so eines besetzten Hauses. Und ganz wirklich zufällig, wir sind durch die Stadt gefahren während der Dreharbeiten für diesen zweiten oder dritten Leipzig-Film letztes Jahr, Titanic, wo wir einfach so beschreiben, was so mit Menschen in diesem letzten Jahr DDR an den Anfang von was Neuem geschieht. Und da trafen wir eben Isabelle in einem besetzten Haus, und die wurde durch diese zufällige Begegnung eben eine Protagonistin für mich, für uns. Und die ist dann auch, also damals war sie so ein Punkmädchen oder Grufti-Mädchen und lief so durch die Gegend mit 15 und wusste nicht, wie die Welt weitergeht. Ich meine, das ist ja auch eine wahnsinnige Umbruchszeit gewesen. Also ich habe eine Tochter, die ungefähr im gleichen Alter ist. Ich meine, was gerade in der Pubertät, wo man so, glaube ich, verletzlich und prägbar ist wie in seinem ganzen späteren Leben nicht mehr. Also was da so mit jungen Menschen passiert ist, ne, die also gesucht haben nach einem neuen Weg oder nach einem Ausweg, die erlebt haben, wie die Erwachsenen, die bis gestern alle gesagt haben, es ist rot, heute auf einmal sagen, ab heute ist alles grün-gelb, scheinbar problemlos und übergangslos. Ne? Und damit kommt man natürlich, wenn man jung ist, erstmal überhaupt gar nicht klar. Und die haben sich auch in besonderer Art natürlich auch geöffnet in dieser Zeit. Ne? Und dann Isabelle war dann später in dem nächsten Film auch schon drin. Da war sie nicht mehr in einem besetzten Haus, da saß sie schon im kleinen Schwarzen und wurde Rechtsanwaltsgehilfin, saß in einer Stuttgarter Kanzlei und lernte Rechtsanwaltsgehilfin. Und es hatte auch, denke ich, einen Hintergrund, weil ihre Mutter, die da hat, die einfach auch rausgenommen hat, gesagt, komm Mädel, jetzt weg von der Straße und das muss was, du musst einen Beruf lernen. Ne? Und also da saß sie dann 96 schon in diesem Anwaltsbüro. Und dann hat sie es unheimlich verdrossen, dass ihre Chefs so viel Kohle verdienen und sie so wenig. Dann hat sie Jura studiert und hat heute eine Insolvenzverwaltungsfirma mit einer ganzen Reihe von Angestellten in Stuttgart. Das ist so ein Lebensbogen, aber dazwischen passiert natürlich auch noch einiges.
Wie viel oder wie wenig entdecken Sie von sich selbst wieder, wenn Sie in den letzten 25 Jahren auf damals junge Menschen geschaut haben, Ihre Entwicklung in diesen 25 Jahren? Wie sehen Sie sich sozusagen in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen in einem Provinznest, kann man wohl sagen,
oh ja,
ins Eisleben.
Ja, das auch vor allem dann. Aus Eisleben bin ich zeitig weg.
Hm? Ja, ja. Also wie viel von dem jungen Andreas Vogt finden Sie wieder oder wie stark müssen Sie sagen, das war eine vollkommen andere Jugend und ein vollkommen anderer Weg, den man erst suchen musste?
Also ich bin mit 17 weggegangen von zu Hause aus Dessau, weil ich glaube, mit 17 hat jeder das Gefühl, irgendwie ist es provinzieller, man muss da weg, oder die meisten jedenfalls haben das. Und ich hatte das auch, ich dachte, nix wie weg aus Dessau. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, die waren Buchhändler, und es war kein, sag ich mal, typischer Generationskonflikt, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, ich muss da raus, sonst, ja, das war so ein diffuses Gefühl. Und hatte einfach das große Glück, dass mein Physiklehrer damals, der kam auf mich zu und sagte, Junge, du bist doch gut in Mathe und Physik, hast du nicht Lust, im Ausland zu studieren? Und dann habe ich mein Abitur in Halle gemacht. Das war so eine Spezialschule an der Arbeit- und Bauernfakultät, wo Leute aus der DDR vorbereitet wurden aufs Auslandsstudium. Und dann für mich war damals Ausland war Sowjetunion, ne? Und was anderes kannte ich gar nicht. Und dann war ein bisschen die Sprache da. Und dann war ich da durch diese dreitägige Aufnahmeprüfung durch. Dann haben die mir gesagt, wir nehmen Sie, aber wir haben keine Studienplätze mehr in der Sowjetunion frei. Sie können in Polen studieren. Und Sie haben jetzt drei Stunden Zeit, sich zu überlegen, ob Sie das machen. Und dann stand ich da. Das war übrigens hier in Halle, in den Frankischen Stiftungen. Stand da und hatte drei Stunden Zeit und dachte, mein Gott, was weiß ich von Polen? Ne? Ich sage, okay, die Generation meines Vaters hat einen Krieg hingetragen. Das Land ist ein östlicher Nachbar und Warschau ist die Hauptstadt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Nein sage, muss ich wieder zurück nach Dessau. Das wollte ich auf keinen Fall. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Polen. Und ich werde nie so vergessen, wie als ich nach Hause kam, meine Mutter stand auf der Treppe da und sagte, Junge, wie war's? Ich sage, Mutti, ich gehe nach Polen. Und meine Mutter die Hände über dem Kopf zusammenschlug und sagte, um Gottes Willen, Junge, nach Polen, wo? Also natürlich alle diese ganze Nazi-Zeug, was dann im Kopf der Eltern ja auch noch war, ne? Sodom und Gomorra und weiß der Kuckuck alles, also schrecklich, Polen. Und ich war dann anderthalb Jahre in Polen. Das war für mich eine wahnsinnig tolle Zeit. Und mein Leben wäre nie so verlaufen und ich wäre nie so gewesen, wenn ich nicht in dieser Zeit, und da kommen wir zurück auf die Prägbarkeit der Jugend, wenn ich nicht dieses Erlebnis dieses wahnsinnig pluralistischen Landes Polen gehabt hätte, im Gegensatz zu dieser kleinkarierten DDR, die mir also dadurch auch erspart geblieben ist, oder Teile davon jedenfalls.
Ich schaue mir gerade die Liste an der Länder, in denen Sie gedreht haben. Ja, doch, in Polen auch. Ansonsten in England, Frankreich, Griechenland, Indien, Kasachstan, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Österreich, Polen, Spanien, Russland, Südafrika, Syrien, USA. War es jetzt an dieser Zufall damals mit dem privilegierten Auslandsstudium nach Polen zu gelangen, ein liberaleres Land kennenzulernen, war das jetzt dann die Initialzündung, dann immer wieder über die Grenzen gehen zu wollen?
Das war sicher so eine Initialzündung, aber ich habe ja das Studium dann, weil ich nach anderthalb Jahren mitgekriegt habe, dass ich kein guter Physiker werde, dass das nicht meine Welt ist. Das habe ich dann sein gelassen. Das war ein bisschen schwierig, weil wenn man in der DDR dann gesagt hat, man war die Hoffnung der Nation und hat es dann irgendwie verraten. Und das war ein bisschen schwierig, aber das Leben ging weiter. Ich habe dann Volkswirtschaft studiert und das auch zu Ende gemacht in Berlin und Ostberlin damals und habe in den Semesterferien, und das war eigentlich der wichtige Schritt dann, so als Regieassistent und Aufnahmeleiter im Dokumentarfilmstudio in Berlin gearbeitet. Zum Glück auch in einer Gruppe, in der so die wichtigen Leute des DDR-Dokumentarfilms versammelt waren. Unter anderem Winfried Junge, der ja diese berühmten Kinder von Golzow und diese...
Der mit einem noch etwas längeren Atem gedreht hat
als Sie. Andere Leute, natürlich auch Christian Lehmann als Kameramann, sehr, sehr wichtig, und Jung Böttcher. Und also das waren natürlich wichtige Impulse, die ich da gekriegt habe, die mich dann auf den Weg gebracht haben.
Und später. Der Rektor hieß Lothar Bisky.
Ja, dann habe ich dann, ich war ja Dramaturg im DEFA-Studio für Dokumentarfilm und habe dann erst dann Mitte der 80er Jahre nochmal an der Filmhochschule studiert. Und das war gerade die Zeit, also als ich anfing, ich glaube, 83 habe ich da angefangen, da war das erste Jahr von Lothar Bisky als Rektor. Mhm. Und der hat wirklich also seine Hand schützend über ein paar Leute gehalten, ohne den wäre da manches damals noch nicht möglich gewesen.
Firo trifft den Dokumentarfilmregisseur Andreas Vogt.
des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Pourquoi pas? Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être, se disant pourquoi pas.
Figaro trifft heute den Dokumentarfilmregisseur Andreas Vogt.
MDR Figaro trifft. Fragebogen. Was treibt Sie an?
Die Lust, was Neues zu sehen.
Was machen Sie an einem überraschend freien Tag?
Kochen, bisschen joggen gehen und bei uns da draußen vielleicht mit einem Glas Rotwein über den Hof zu gehen und zu gucken, was der Nachbar macht.
Welches tägliche Ritual pflegen Sie?
Ich höre Radio, wenn ich aufstehe. Ich gucke ganz wenig Fernsehen. Ich höre Radio, Deutschlandradio, Kultur, Deutschlandfunk, MDR Figaro auch. Also ich höre ganz viel Radio. Dann mache ich morgens meist irgendwie Bürozeugs. Wenn das Wetter schön ist und wenn ich Lust habe, gehe ich joggen. Und dann versuche ich irgendwie ein bisschen nachzudenken, was aufzuschreiben, an meinem Film zu arbeiten.
Wie ist Ihre Vision für Mitteldeutschland in 10 Jahren?
Ich denke, also Leipzig ist eine tolle Stadt geworden. Es war immer schon toll. Also mich hat das, also Leipzig fand ich immer toller als Berlin. Für andere Regionen in Sachsen-Anhalt, ich glaube, das sieht man in anderen Regionen Ostdeutschlands ja auch. Es wird ganz viele Gegenden geben, wo kaum noch jemand wohnt, also wo die Leute einfach weggehen.
Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.
Besser nicht.
Ja, Andreas Vogt, einen Vorteil hat es, wir haben uns gerade während einer Musik lief darüber unterhalten, wenn die Leute alle weggehen und es Gegenden gibt, in denen kaum noch einer wohnt, dann hat man dort genau viel Ruhe, um zu wohnen und über seinen nächsten Film nachzudenken.
Ja, das stimmt. Das hätte ich mir vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren auch noch nicht so vorgestellt. Aber es hat, glaube ich, was mit eigenem Lebensalter zu tun und natürlich auch mit den Dingen, die man erlebt hat und der Lebensphase, in der man gerade steckt. Also das ist so eine Ort, so eine Landschaft und so ein Licht natürlich auch. Da ist die Schorfheide am südlichen Rand der Uckermark, also landschaftlich die Uckermark. Also so eine Landschaft und so ein Licht, was sich so mit einem Lebensgefühl, was man gerade hat, trifft und außerdem einfach ein guter Ort ist, wenn ich so von weiten Reisen zurückkomme, wo ich wieder so den Kopf frei kriege und zu mir selber finden kann, was ja ganz wichtig ist.
Wir waren in Babelsberg vorhin stehen geblieben und in den 80er Jahren, Sie haben studiert dort und waren dann auch angestellt.
Ich war angestellt, ja.
Dokumentarfilmregisseur mit dem Blick von heute. Ganz global gefragt, was war der Dokumentarfilm in der DDR für ein Mittel zwischen Kunst und Publizistik und Propaganda?
Er war natürlich ein Mittel der Propaganda, aber das war er eben nicht nur. Und das war sehr abhängig davon, was für Leute sich da zusammengefunden haben. Es gab ja so diese sogenannten künstlerischen Produktionsgruppen. Ich war damals in der Gruppe Dokument. Also was für Leute sich zusammengefunden haben und in welcher Nische man, das war natürlich eine Nischensituation, das muss man sagen. Ne? Dieser Dokumentarfilm, den wir gemacht haben, der lief ja im Kino meist als Vorfilm zu Spielfilmen, hatte eine Länge von 20, 30 Minuten. Der kam in der Regel auch nicht ins Fernsehen, weil das Fernsehen war unter dem Patronat der Abteilung Agitation und Propaganda, des ZKs, der SED. Die DEFA unterstand dem Kulturministerium, das war schon mal eine andere Situation. Dann war das ein viel kleinerer Raum, man erreichte weniger Menschen. Und ich meine, da ist natürlich viel schrecklich, auch viel Zeugs entstanden. Also Sachen, die man sich heute überhaupt nicht mehr angucken würde, an denen aber bestimmte Leute auch wiederum gar nicht beteiligt waren. Zum Beispiel an der Gruppe, in der ich war. Wenn ich da einfach nur so gucke auf die Leute, die da Filme gemacht haben, so in den 70er, 80er Jahren, da sind einfach heute mehr als eine Handvoll guter Filme, die man sich mit gutem Gewissen, ohne rot zu werden, immer noch angucken kann und die man sich jetzt vielleicht gerade auch wieder angucken kann und das auch tut.
Auf welchen eigenen Film würden Sie gerne angesprochen werden aus der Zeit?
Also ich habe ja in dieser Zeit, also Alfred war mein erster, dann habe ich ein Fernsehspiel also ein kleines Fernsehspiel fürs ZDF gemacht, das war ein Dokumentarfilm in der DDR. Und dann kam schon Leipzig im Herbst. Ja. Also ich bin so als Regisseur mit all meinen Filmen eigentlich in diese Wendezeit und natürlich in die Nachwendezeit gekommen. Aber wenn ich zurückschaue, dann, also es gibt einfach Filme, die man die Auskunft geben darüber, wie haben Leute gelebt, gedacht, gefühlt in diesem Land unter bestimmten konkreten gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Verhältnissen. Und da gibt es eine ganze Reihe wichtiger Filme. Also es gibt so Langzeitgeschichten natürlich, die, wie gesagt, die von Winfried Junge, aber auch von Volker Köpp oder von Böttcher und auch Karl Gast selbst so in bestimmten Filmen. Das sind Dinge, die geben Auskunft über eine Zeit und ein Leben. Und das ist ja das, was Dokumentarfilm, glaube ich, macht, wenn er gut ist und wenn er wichtig ist, genau und präzise Auskunft zu geben darüber, wie haben Leute gelebt, was hatten sie für Träume, was hatten sie für Niederlagen, in welchem Umfeld haben sie gelebt, was ist ihnen widerfahren.
Wie haben sich dann für Sie die Bedingungen fürs Filmemachen geändert, alleine in diesem Jahr 1990? Sie haben also bis 1997 diese Leipzig-Filme gemacht, aber schon nach der Währungsunion sah sehr vieles ganz anders aus für Sie, oder?
Also ich war natürlich auch mit großer Angst besetzt nach 89, 90, also wo ich dachte, mein Gott, wie geht jetzt dein eigenes kleines Leben weiter? Und ich wollte ja gerade anfangen, als Regisseur zu arbeiten. Ich wollte Filme machen und das war jetzt natürlich über Nacht also eigentlich auch erstmal in Frage gestellt, ne, durch die neuen Situationen. Und ich erinnere mich sehr genau, ja, wir haben ja den Film letztes Jahr Titanic, der geht ja über das Jahr 1990 hinweg und da waren ja, wie wir uns erinnern, so die wichtigen Dinge, die ersten und letzten freien Wahlen in der DDR, dann kam die Währungsunion und damit das neue Geld. Also ich bin dann im Vorfeld durch westdeutsche Fernsehredaktionsstuben getingelt. Also wir hatten ja gedreht, wir waren ja am Drehen und habe versucht, mit Redakteuren über dieses Projekt zu reden, über letztes Jahr Titanic. Und dann bin ich in solche Situationen gekommen und gesagt, ach, um Gottes Willen, hör auf, es gibt jetzt so viel Zeug über den Osten, da brauchen wir deinen Film jetzt nicht auch noch. Und gerettet hat uns dann letztendlich tatsächlich, weil sie auf die Finanzierung eben mich ansprachen, gerettet hat uns ein Passus im Einigungsvertrag, wo eben drinne stand, das begonnene Projekt, und es betraf eben ja, also auch den Film begonnene Projekte eben auch zu Ende geführt werden. Und das, wie gesagt, hat uns gerettet. Deswegen hatten wir auf einmal dann das umgetauschte Geld, das Westgeld, um dann nach der Währungsunion diesen Film letztes Jahr Titanic fertig zu machen. Mhm. Und ja, und der hat mir dann wiederum geholfen, natürlich den, also ich habe damals den Grimme-Preis dafür bekommen. Mhm. Das hat durchaus geholfen, im Renommee, so ich mal, das nächste Projekt anzuschieben.
Klar. Also dann kam es, also man hatte sich einen Namen gemacht und dann kamen erstmal die Anschlussaufträge.
Ja, das ist nicht so, also mich ruft keiner an und sagt, machen Sie mal einen Film darüber. Das ist nicht das, das ist vielleicht auch ganz gut so. Was aber in Deutschland in den 90er Jahren noch sehr, sehr gut funktioniert hat, war diese kulturelle, sogenannte damals kulturelle Filmförderung. Ne? Das heißt also, wenn man erfolgreichen Film gemacht hat, dann konnte man eigentlich ziemlich sicher sein, und wenn man ein gutes Projekt hat, dann natürlich immer vorausgesetzt, dass man den nächsten Film auch zustande kriegt. Und das so sind eigentlich auch diese Leipzig-Filme alle finanziert worden, also mit Mitteln des Bundesministeriums für Kultur und Medien. Die mitteldeutsche Medienförderung, die es dann später ja gab, die sich immer sehr stark für diese Leipzig-Reihe engagiert hat und jetzt auch in dem neuen Film drin ist. Auch der MDR als Fernsehanstalt, aber eher, sag ich mal, mit marginalen Beträgen, so dass es bis Ende der 90er Jahre, also bis 97, relativ unkompliziert war, diese Filme zu machen. Danach haben sich die, sag ich mal, die Produktionszeiten deutlich verlängert, also die Finanzierungszeiten, nicht die Produktionszeiten, die Finanzierungszeiten.
Warum ist das alles so?
Das ist jetzt, glaube ich, das wird ein Gespräch, das würde hier die Dimensionen sprengen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass, wie gesagt, diese kulturelle Filmförderung umgewandelt worden ist in eine sogenannte wirtschaftliche Filmförderung. Das ist für Dokumentarfilme ganz, ganz schwierig zu realisieren, weil abgesehen von ganz großen, bedeutenden Filmen spielt eigentlich kein Dokumentarfilm an der Kinokasse das ein, was er gekostet hat. Muss man aber auch dazu sagen, er kostet gar nicht so viel. Aber das ist immer die Frage, kann man, welche Art von Kultur leistet sich eine Gesellschaft und warum leistet sie sich die oder vielleicht auch nicht? Dann hat es zu tun mit dem Stellenwert von Dokumentarfilmen im Fernsehen, der schlecht finanziert wird, der immer stärker auf Sendeplätze, kaum wahrnehmbare Sendeplätze abgedrängt wird. Also das ist ein weites Feld, das, ich glaube, dahinter steckt ein generelles Problem. Also das ist die Frage nämlich, wie unter welchen Umständen produzieren und konsumieren wir in einer Gesellschaft, ja, und welchen Stellenwert, und das hat die immer stärkere Ausrichtung oder immer stärkere Durchökonomisierung des menschlichen und auch des individuellen Lebens. Und in diesem Prozess, der auch ein globaler Prozess ist, stecken wir ja alle drin, Sie und ich und Milliarden von anderen Menschen. Die Frage ist, wie lange da sowas gut geht.
Ich knüpfe da gleich nochmal an. Figaro trifft den Dokumentarfilmregisseur Andreas Vogt.
Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I will by your side, but tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where
where all the beasts bow down their heads. Darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. Just one thing, love comes only when. And tonight I will be by your side. But tomorrow I will fly away. Love rises. And tonight I may be by your side, but tomorrow I will fly. Tomorrow I will fly. Tomorrow.
Nick Cave, To Be By Your Side, verwendet im Doc-Film Nomaden der Lüfte des französischen Regisseurs Jacques Perrin. Und wer den Film gesehen hat, der sieht ihn sofort wieder vor dem inneren Auge, wenn man diese Filmmusik auch hört. Also Filmmusik im Doc-Film hat offenbar auch eine ziemliche Bedeutung.
Ja, ich denke, die hat ja wahrscheinlich in unser aller Leben eine große Bedeutung. Das ist wahrscheinlich das warum da Musik so wichtig ist, wahrscheinlich hat es geht das weit, weit in unsere Vorfahren, in unsere genetischen Prägungen zurück. Also Musik ist ja was, was irgendwie so das Unterbewusste trifft, denke ich. Und deswegen ist es so wirksam, ne? Also weil es nicht gebrochen werden muss wie, also ich meine jetzt so verstandesmäßig gebrochen werden muss wie das Wort. Und das ist so ein, erzeugt ein direktes Gefühl. Nick Hefer, das hat ja so eine bestimmte Melancholie, die auch durchaus ja ein sehr schöner Zustand ist. Und ich weiß, ich habe so Mitte der 90er Jahre einen Film gemacht in Ostpreußen, auch mit Sebastian Richter. Der heißt Ostpreußenland. Das sind auch Begegnungen mit Menschen, also im ehemaligen Ostpreußen, also heute im Kaliningrader Gebiet. Das war ja lange geschlossen und ist erst 1991 dann überhaupt zugänglich oder offiziell zugänglich gewesen. Und wir sind dann, oder ich alleine, dann oft mit dem Auto von Berlin durch Polen bis dahin gefahren, langer Weg. Und da habe ich oft Nick Cave gehört, weil es so, so eine mit zarter Melancholie getragen, und man fährt durch diese Landschaft und durch dieses doch sehr andere Licht und man kommt in so eine Stimmung hinein. Ne? Also Dokumentarfilm machen hat ja auch natürlich auch was mit Stimmung zu tun, in dem man sich selber befindet und die man mit anderen gemeinsam oder mit dem Protagonisten vor der Kamera aufbaut oder von ihnen wieder zurückgespiegelt bekommen. Ja, also diese, sich in der Stimmung hineinzubringen, oder in die kommt man natürlich auch, indem man in einer bestimmten Landschaft ist, in einer bestimmten Zeit, mit einem bestimmten Licht und natürlich auch mit einer Musik. Also das ist dann gar nicht zwangsläufig die Musik, die dann später im Film auftauchen muss, aber die einen inspiriert dann zu Überlegungen, zu Bildern.
Wir haben gerade angefangen, darüber zu reden, wie sich die Produktionsbedingungen auch für Dokumentarfilme in den letzten 25 Jahren verändert haben. Wir waren davon ausgegangen, wie Sie mit der Kamera im Oktober 89 in den Leipziger Wendeherbst reingeraten sind. Wenn man sich heute vorstellt, irgendeine Mauer würde fallen, dann wären ein paar Minuten später ein paar tausend Videos bei YouTube hochgeladen. Wie stark hat dieser Hintergrund, auch der ganze technische Hintergrund, mediale Hintergrund, das Dokumentarfilmmachen verändert?
Also er hat es sicherlich insofern verändert, als die apparative Ausrüstung, also sprich eine Kamera, was ja heute ein Smartphone leisten kann oder auch leistet, also jeder Zugang zu sowas hat. Ne? Also früher hatte man eine 35mm Kamera, die stand in einem Studio in den 70er und 80er Jahren, da kann man eigentlich auch nicht ran. Das war die erstmal rauszukriegen, dann während dieser Montagsdemonstration da im Oktober, das war gar nicht so einfach.
Heute haben Sie selber immer ein Smartphone dabei, weil Sie mal eben Notizen machen müssen, weil Sie mal irgendwo draufhalten müssen,
um
eine Situation festzuhalten?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe, wenn ich recherchiere, habe ich einen Fotoapparat, weil ich viele Fotos mache, weil das auch wichtig ist, also nicht bloß für das Schreiben, weil wenn man so ein Exposé macht, dann sind da natürlich Fotos drin und man will ja oder muss denen, die das dann beurteilen und dafür Geld geben wollen, natürlich eine Geschichte erzählen, also auch eine Bildergeschichte. Aber ich habe so in den letzten Jahren, wenn ich recherchiere, also auch im Ausland bin, eine kleine Kamera, mit der ich dann aber nur deswegen drehe, wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt eine Situation, die ist so extraordinär, dass ich die festhalten möchte, um sie dann später vielleicht im Film zu verwenden. Und das ist natürlich insofern, das ist aber, sage ich mal, mehr so eine traditionelle Geschichte, was man gut merkt beim Fotografieren, also wenn man Menschen trifft, die man noch nie vorher gesehen hat, das ist ja eigentlich die Situation, und fotografiert, dann spürt man sehr schnell, nämlich im Bruchteil einer Sekunde, ob der Mensch, mit dem man da in Kontakt tritt, ja über dieses technische Gerät, ob der das erstens überhaupt will, ob der das gut findet oder schlecht findet. Das, also wenn er das nicht leiden kann, heißt es ja nicht, dass es ein schlechter Mensch ist, sondern einfach nur jemand, der nicht vor einer Kamera stehen möchte. Aber Dokumentarfilm oder Film lebt natürlich nur einmal davon, dass Menschen sich vor einer Kamera darstellen, auch im Dokumentarfilm, ne? Wie im Spielfilm auch.
Aber man müsste denken, wir haben gesagt, alle möglichen Institutionen haben sich aus der Finanzierung von Dokumentarfilmen zurückgezogen. Man müsste denken, Dokumentarfilm kostet ja nichts mehr, wenn eine Kamera nichts mehr kostet.
Ja, das ist also, das mag, sag ich mal, im begrenzten Maße für Aufnahmetechnik vielleicht gerade noch gelten. Aber für alle diese Post-Production-Prozesse, die sind sehr, sehr aufwendig geworden, technisch auch und damit auch kostenintensiv. Das muss man ja auch bezahlen. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht mit einem Smartphone einen tollen Film machen kann. Durchaus. Und ich meine, das sehen wir jetzt im Moment, also gerade in zugespitzten Zeiten, was die, in denen wir ja alle drin sind. Und wir erleben den Anfang, glaube ich, von sehr großen Umbrüchen, was da jetzt einfach auch medial passiert, was Leute für Filme machen, also die unterwegs sind, also als Flüchtlinge zum Beispiel, ja, das ist total spannend. Das können die natürlich nur machen oder kann man nur machen, wenn man so ein kleines Ding hat. Ja, also ein Smartphone, das hat mittlerweile jeder in der Tasche und das verändert natürlich auch was.
Klar. Aber vielleicht können nur noch ein paar Handvoll Leute davon leben, hauptberuflich Dokumentarfilme zu drehen. Und was ist mit jungen Leuten, die dann noch kommen oder nicht kommen, sagen, ich möchte gerne diesen Beruf haben irgendwann?
Also es gibt ja mittlerweile Untersuchungen von der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, von der AG Doc, in der ich ja auch Mitglied bin, wo es immer wieder darum geht, also wird die Arbeit, die Kollegen, Kolleginnen leisten, überhaupt adäquat bezahlt? Da kann man davon ausgehen oder nach diesen Untersuchungen, dass irgendwie 60% oder mehr als 60% aller Kolleginnen, die da im Dokumentarfilmbereich tätig sind, also nicht wirklich adäquat von ihrer Arbeit leben können. Das ist, dass die trotzdem machen oder dass wir die trotzdem machen, hat natürlich auch was damit zu tun, mit einer großen Befriedigung, denke ich, aus dieser Arbeit entsteht. Und durchaus auch mit einem bestimmten Privileg, sage ich mal. Das Privileg besteht darin, dass man tatsächlich noch in Lebensbereiche hineinkommt, in die man sonst überhaupt nicht hineinkommen würde. Ich meine, was wissen wir, was wir von der Welt wissen? Also wir, Sie, ich, alle, was wissen wir von der Welt? Wir wissen doch eigentlich von der Welt zu einem überwiegenden Anteil, eigentlich ist das mediales Wissen. Also Wissen, das wir aus dem Fernsehen kriegen, aus einer Zeitung, heutzutage aus dem Internet. Es ist aber mediales Wissen, also nicht selbst Erfahrenes. Und das ist vielleicht das wirklich Tolle am Dokumentarfilm, das ist durchaus ein Privileg, dass ich selber noch in Situationen, in andere Lebensbereiche hineinkomme. Ja, und nicht, dass das Bild, was man mir bietet, konsumiere, sondern selber für dieses Bild und für die Geschichte, die ich erzählen will, verantwortlich bin. Das ist was Tolles, was mich auch am Dokumentarfilm hält.
Wenn die Produktionsbedingungen für Dokumentarfilm in den letzten Jahren und Jahrzehnten so schwierig geworden sind, so kompliziert geworden sind, wie passt es damit zusammen, dass das Leipziger Doc-Film-Festival so ein Erfolg, auf so eine Erfolgsspur wiedergekommen ist, unter Leitung von Klaas Danielsen, dem Vorgänger der neuen Festivalleiterin Lena Passanin jetzt.
Das ist natürlich überhaupt toll. Nachdem es diesen Einbruch dann gab, nach 89, hat der Klaas das wieder auf eine tolle Schiene gesetzt. Weil ich denke, es sind zwei Sachen. Zum einen Menschen, also Zuschauer in dem Falle, Zuschauerinnen sind und Macher und Macherinnen, Regisseure, Regisseurinnen, Autoren sind neugierig. Die wollen einfach wissen, und daran haben wir uns auch, glaube ich, nicht verändert. So früher saßen man in der Steinzeit, saßen Menschen am Feuer und haben sich Geschichten erzählt. Das ist ja nichts anderes, was wir machen. Bis heute sind unsere Mittel andere und wir sitzen nicht mehr am Feuer oder nur an virtuellen Feuern und erzählen uns aber auch Geschichten. Und was ist es eigentlich? Was interessiert uns? Wir wollen wissen, wie lebt der Nachbar? Worüber denkt er nach? Was hat er für Hoffnungen, für Träume? Liebt er jemand? Ist er traurig? Hat er Sehnsüchte? Ist er einsam? Ich meine, das sind doch diese Grundgefühle, aus denen wir alle zusammengesetzt sind. Und zwar kulturübergreifend. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich da in Indien drehe oder in einem kurdischen Flüchtlingslager, was ich Ende der 90er Jahre gemacht habe. Das ist doch das Spannende. Deswegen kommen Menschen ins Kino, um sich das anzugucken. Vorausgesetzt, das, was sie dort zu sehen kriegen, trifft sie auch wirklich. Und da entsteht auf der Welt zum Glück immer was, was man angucken möchte und worüber man auch reden möchte. Und das finde ich das Tolle.
Können Sie sicher sein, dass es funktionieren wird, was die neue Festivalleiterin Lena Passanin jetzt vorhat mit diesem Festival? Die will das ja durchaus umkrempeln, indem sie sagt, das war lange ein Festival, wo es hier Dokumentarfilm gab, da Animationsfilm gab und das möchte sie jetzt im Grunde aufmischen und mixen.
Also das war ja schon, also das Leipziger Festival war ja auch schon zu DDR-Zeiten gab es da Animationsfilme zu sehen. Das ist, wie sie das jetzt konkret macht, dazu kann ich überhaupt noch nichts sagen. Aber zu sagen, okay, wir zeigen Dokumentar- und Animationsfilme, das ist erstmal, na klar, ein Ansatz.
Wenn am Montag Ihr Eröffnungsfilm läuft, der zum ersten Mal auch auf dem Hauptbahnhof, dem größeren Publikum, gezeigt wird, dann wird es draußen vor der Tür Demonstrationen für und gegen den weiteren Zuzug von Migranten nach Deutschland geben. Das sozusagen die Parallelität dieser Ereignisse. Wie sehr berührt Sie das?
Das berührt mich sehr. Also auf, natürlich erinnere ich mich so an den Oktober 89, aber ich erinnere mich auch an eine eigene Arbeit von vor 10 Jahren. Ich habe dann einen Kinodokumentarfilm gemacht, der heißt Invisible, illegal in Europa, wo wir in 5 europäischen Ländern Menschen begleitet haben, die illegal in Europa gelebt haben. Zu einer Zeit, als das noch gar nicht das Thema war und das noch gar nicht so sichtbar war, aber schon absehbar war, dass diese Probleme auf uns zukommen. Ja, und das sind Dinge, Prozesse, die jetzt auf uns zukommen, von deren Dimension wir, glaube ich, noch gar keine Idee haben. Und die Leute, die hierher kommen, die kommen ja nicht deswegen, weil das hier vielleicht so schön ist. Natürlich gibt es da auch die Illusionen, sondern die kommen deswegen, weil sie woanders Not leiden, weil sie woanders kriegerische Auseinandersetzungen erleben müssen. Die kommen, weil sie aus einer Welt weg müssen, um weiterzuleben. Das ist das, was jeder Mensch tun würde, und die kommen jetzt hierher. Und wir, und dahinter stehen natürlich konkrete Bedingungen. Und das hat, wie gesagt, viel damit zu tun, wie wir als Menschheit oder als Gesellschaft, ich meine jetzt nicht bloß als deutsche Gesellschaft, sondern generell, wie wir produzieren und konsumieren. Das sind Probleme, die sich noch verschärfen werden durch den Klimawandel und die Fragen, gibt es saubere Luft, gibt es sauberes Wasser, was passiert eigentlich?
Alles andere zeigt die Zeit. Das ist der Titel Ihres aktuellen Dokumentarfilms, der am Montag das Leipziger Doc-Film-Festival eröffnen wird. Die anderen Leipzig-Filme gibt es auf DVD. Leipzig-Filme von Andreas Vogt. Wir wollen sie gerne verlosen. Bei Anruf unter 0800 55 99 884 und Ihr Film ist dann im weiteren Verlauf des Festivals am Sonntag 19.30 Uhr in Leipzig in einem Kino nochmal zu sehen. Auch dafür haben wir Freikarten zu verlosen. 0800 55 99 884. Die Redaktion dieser Sendung hatte wie immer Angelika Zapf, die Musikredaktion Alexander Gosch. Mein Name ist Alexander May. Wir danken herzlich für Ihr Interesse. Andreas Vogt, schönen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen. Dankeschön.